Eine Blume für Zera. Kapitel: So oft in dieselbe Hölle. Ich wurde verheiratet, nuschelt das höchstens 16-jährige Mädchen tonlos und schaut zu Boden. Michael Blume und seine deutsch-kurdische Übersetzerin wissen, was sie damit sagt, ohne es auszusprechen. Sie wurde von IS-Terroristen vergewaltigt. Wie alle Mädchen. Mehrmals. Manche mehrmals täglich. Pausen gab es, wenn sie sich erbrachen oder ohnmächtig wurden. Einige ihrer Mütter, Schwestern und Cousinen sind nach einer Gruppenvergewaltigung verblutet oder zu Tode geprügelt worden. Oder es gelang ihnen der oft ersehnte Selbstmord, indem sie von Dächern oder Brücken sprangen, Benzin tranken oder sich damit übergossen und anzündeten. Viele Hunderte solcher Sklavinnen der Terroristen schafften es nicht bis hierher, in ein paar versteckte Büroräume in Dohuk, Nordirak, wo Michael Blume und seine Experten jetzt Aufnahmegespräche führen. Rund 2 Millionen geflohene Christen, Jesiden, Muslime, Männer, Frauen und Kinder aus dem Dreiländereck sind, abgemagert und erschöpft, in den UNHCR-Zeltlagern der Umgebung angekommen. Rund 1000 von ihnen kann und will das Land Baden-Württemberg aufnehmen. Äußerlich geht es still zu in den Camps. Schläfrig, könnte man meinen. Kein Kind singt oder lacht. Die Augen sind stumpf. Doch das Schweigen, vor allem der Frauen, ihr lethargisches Herumsitzen, hat einen Grund. In den Herzen und Köpfen brüllt die Hölle. Am 3. August 2014, bei den Überfällen des IS auf ihre Dörfer, hatten die Mörder fast alle erwachsenen Männer und dann die Frauen über 50 erschossen. Jesidinnen gelten als besonders hübsch, hört Michael von den Einheimischen. Die jungen Frauen wurden mit Pickup-Kleinlastern und Reisebussen in die Armeelager des IS verschleppt oder nach Mossul, um sie dort auf dem Marktplatz öffentlich feilzubieten, geknebelt und gefesselt. Für die Rekrutierung ihrer Kinder als Kindersoldaten gab es ein einfaches Prinzip. Alle Jungen ab 13 sollten die Arme heben. Wer schon Achselhaare hat, ist zu alt, um noch von der IS-Ideologie indoktriniert zu werden. Sie wurden erschossen, während die Mütter daneben standen. Wer noch keine Haare hat, ist kindlich bildbar und kommt in die Kaserne, um dort zwangskonvertiert zu werden. Einige Frauen fanden Monate später heraus, wo ihre Söhne waren, und telefonierten mit ihnen, erzählt Michael. Die hatten neue Namen und beschimpften ihre Mütter als Ungläubige, Teufelsanbeterinnen und Huren. Manche, denen die Flucht hierher gelang und die unter Freudentränen zu Hause anrufen, »Wir sind noch am Leben«, erleiden einen weiteren Schock. Wenn alte Eltern ihre jung erwachsene Tochter erst gar nicht zurückhaben wollen. Weil sie sie nicht mehr versorgen können, weil sie nicht mehr Jungfrau ist, weil sie nicht mehr verheiratet werden kann und Schande über den Clan bringen würde. Ist eine Frau nervlich in der Lage und erklärt von sich aus, warum sie Bisswunden im Nacken und am Hinterkopf hat, woher die kreisrunden Narben an ihrem Hals kommen, von den Zigaretten, die darauf ausgedrückt wurden, oder warum ihre kleine Tochter beginnt, sich auszuziehen, sobald ein Mann ihr die Hand reicht, dann verordnet Michael Blume seinen Leuten eine Pause. Nach draußen gehen, den Blutdruck runterkriegen, durchatmen. Jetzt bloß nicht schlapp machen. Das jüngste Vergewaltigungsopfer, mit dem Sie sprechen, ist eine 8-Jährige. 20 Gespräche pro Tag, jedes eine halbe Stunde. Wie viele solcher Berichte kann man anhören? Das erste Mal richtig schwindelig wird mir, als ich einen Raum betrete. Da steht ein vielleicht 13-jähriges Mädchen mit dem Rücken zu mir und unterhält sich mit anderen. Sie hat dieselbe Haarfarbe und dieselbe Pferdeschwanzfrisur. Sie bewegt sich genauso und sieht aus wie unsere Melissa zu Hause. Das könnte deine Tochter sein. Bei diesem Gedanken musste auch ich ein paar Minuten raus. Ich war vollkommen fertig. Jeder von uns kam mal an seine Grenze. Schon 2 Wochen nach dem Massaker vom 3. August 2014 hatte die deutsch-jesidische Journalistin Düsen Tekkal aus Hannover in dieser Gegend für Stern TV den Dokumentarfilm Hawar gedreht, das kurdische Wort für Völkermord, und war eines Abends zusammengebrochen. Nur vom Zuhören. Jetzt, im Februar 2015, weiß Michael warum. Er soll mit traumatisierten Frauen und Kindern, die keine Familie mehr haben und nach Deutschland evakuiert werden können, Aufnahmegespräche führen, an deren Ende ganz offiziell ein irakischer Reisepass ausgestellt wird, mit einem Visum für Deutschland drin. Aber für welche Frau? Und für welche nicht? Wir haben die Entscheidungen immer zu dritt getroffen. Der Psychologe Jan Kieselhahn, eine Kollegin von der Visastelle und ich als Teamchef. Aber du hast ja jede einzelne Frau gesehen und gehört. Du hast die Gutachten gelesen. Du weißt, es gibt nur begrenzte Plätze. Und jetzt liegen jeden Abend 20, 25 Mappen da. Jede ein schreckliches Schicksal. Aber jedes Ja, das du aussprichst, bedeutet ein Nein zu jemand anderem. Die eine Mutter hat alle drei Kinder verloren, die andere nur eins, aber die musste bei der Ermordung zuschauen. Wie willst du sowas gegeneinander abwägen? Wir sollen Fakten prüfen, wollen aber keine Voyeure des Sadismus sein. Wir brauchen eine belastbare Anamnese, aber keinen Wettbewerb der Horrorszenen. Egal wie du entscheidest, du lädst Schuld auf dich. Das waren dann die Nächte, wo ich nicht schlief. Nächte, in denen ich nur beten konnte und vergib uns unsere Schuld. Trotz der größtmöglichen Geheimhaltung, mit der das Team seine Anreise und Anwesenheit umgibt, spricht es sich rasend schnell herum. Da sitzen ein paar Deutsche, die holen dich raus. Und nun stehen sie Schlange. Aber welches Kind ist ihr eigenes, welche Kinder hat sie als Waisen adoptiert und welche fremden Kinder wurden ihr gegen Geld als Mitreisende untergeschoben? Ist sie eine bessere Mutter als die, die von vornherein sagt, ich will hierbleiben, aber bitte nehmt meinen Sohn mit? Mütter und Kinder zu trennen, das haben wir nie gemacht, niemals. Das blieb später Donald Trump vorbehalten an der mexikanischen Grenze. Im Flüchtlingslager gab es Versuche, die Berichte anderer Frauen zu widerlegen oder zu verharmlosen. War die wirklich eine Gefangene des IS? Noch übler waren Männer, die ihre Frau verstoßen hatten, weil sie vergewaltigt worden war. Kaum hatte sie ein Visum, tauchten die plötzlich als treusorgende Ehemänner bei uns auf und wollten mitkommen. Krieg und Elend veredeln nicht den Charakter. Niemand wird zu einem Engel, nur weil ihm Schreckliches widerfuhr. Es ist wie bei einer Panik auf einem sinkenden Schiff, erzählt Michael, wenn's in die Rettungsboote geht. Da wird geschubst und getreten und getrickst. Ich habe in den Flüchtlingslagern das Alleredelste gesehen, Großherzigkeit, Barmherzigkeit, Nächstenliebe und das Allerniederträchtigste, Lügen, Verleumdungen, üble Nachrede. 13 Einsätze, jeder zwischen 8 und 15 Tage lang, führt Michael Blume durch. Das sind mehr als 125 Tage Irak in einem einzigen Jahr. Mal sind es 54, mal 157 Frauen und Kinder, die er aus den Flüchtlingslagern nach Erbil und von dort nach Stuttgart begleitet. Am Ende werden es rund 1000 Frauen und Kinder sein. Aber warum macht er es überhaupt?